Ganz herzliches Willkommen zur ersten großen Online-Selbstheilungskonferenz, den Körper lieben und verstehen. Ich grüße alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor ihren Bildschirmen und ich begrüße ganz besonders herzlich die Frau Dr. Antje Oswald.
Guten Morgen, Frau Blumenthal.
Schön, dass Sie dabei sind. Es freut mich sehr, Frau Dr. Antje Oswald ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, Homöopathie und Psychotherapie in eigener Praxis in Detmold. Sie wurde in Asien in Akupunktur ausgebildet und ist Lehrerin für Qigong. Sie ist jahrelange Praktizierende von Meditation, hat diverse Ausbildungen in Kinesiologie absolviert und betreibt eine eigene Schule für Kinesiologie. In ihrer Praxis arbeitet sie auch mit einem Geistheiler zusammen. Sie hat ein Buch über MMS veröffentlicht, das sie in Deutschland als Expertin für MMS bekannt gemacht hat. Ja, und das ist jetzt auch gleich meine erste Frage über das MMS. Und da reden ja sehr, sehr viele drüber in letzter Zeit. Was hat Sie denn als Ärztin daran gereizt, sich damit zu beschäftigen?
Ja, für mich war das so aufregend. Ich habe einen chirurgischen Kollegen, mit dem ich befreundet bin, der mir erzählte, dass er im Urlaub da unentgeltlich in Uganda in einem Krankenhaus gearbeitet hat, wo aufgrund der knappen Mittel, die dort zur Verfügung stehen, den Patienten allen erstmal MMS verabreicht wurde und dann wurde sozusagen 3 Tage erstmal abgewartet, also jedenfalls bei inneren Erkrankungen, nicht bei offenen Verletzungen natürlich. Weil jeder, der da so kam und müde Augen hatte und schlapp war und man wusste nicht genau, was er hat oder gebracht wurde, dem wurde das erstmal verabreicht und nach 3 Tagen haben dann so nach seiner Schätzung circa 2/3 der Menschen wieder die Klinik verlassen, ohne dass weiter überhaupt irgendetwas mit denen gemacht worden wäre. Und nur die dann noch weiterhin krank waren, die wurden dann genauer untersucht. Und da dachte ich mir, weil er sagte, ach, das könnte dich vielleicht interessieren, das interessiert mich wirklich. Er hat mir dann ein Buch empfohlen von einem Herrn Jim Hummel. Das habe ich mir dann gekauft und das durchgelesen und dachte, das ist so spannend, ich muss das mal an mir selber ausprobieren. Habe dann mir MMS besorgt, habe das für mich eingenommen. Ich musste warten, weil ich zu der Zeit nicht krank war, bis ich mal eine akute Sinusitis hatte. Dann habe ich das eben eingesetzt und habe nach kurzer Zeit schon gemerkt, da knistert was in den Höhlen und ich kann freier atmen und dachte, das ist ja toll. Also so war mein Einstieg dazu.
Okay, und was ist jetzt genau MMS? Es ist ja in vieler Munde, aber viele haben es auch noch vielleicht gar nicht gehört. Erklären Sie mal.
Ja, den Namen hat Jim Hummel geprägt, der das Ganze auch in die Welt gebracht hat und sozusagen entdeckt hat. Und das hieß ursprünglich mal Miracle Malaria Solution oder Miracle Mineral Solution. Das ist Englisch, weil der Herr Amerikaner ist. Und er hat sich aber später entschieden, das umzubenennen in Master Mineral Solution, was so viel heißt wie Meister Minerallösung. Das ist so ein künstlicher Name. Dahinter verbirgt sich eine Substanz, die heißt Natriumchlorid. Also die chemische Formel ist NaClO2. Und das ist das, was er sozusagen mit dem Namen MMS benannt hat. Danach ist es so, dass er herausgefunden hat, dass man, wenn man zu diesem MMS, also zu diesem NaClO2, eine Säure hinzufügt, im Idealfall Salzsäure, dass man dann Chlordioxid erzeugen kann. Und dieses Chlordioxid hat eben eine wunderbare oxidative Wirkung. Das kann fast alle bekannten Erreger oder vielleicht auch Unbekannte natürlich dann abtöten und wird deswegen schon seit langem zur Wasserreinigung eingesetzt. In Klärwerken zum Beispiel oder in Werken, die Wasser aufbereiten. Das ist in der deutschen Trinkwasserverordnung auch mit aufgeführt, dass man zum Beispiel in einem speziellen Verfahren mithilfe von NaClO2, genau, und dann unter Zuführung von Salzsäure dann eben Trinkwasser reinigen kann und so gesundes Trinkwasser zur Verfügung stellen kann.
Das klingt ja erstmal wie eine heftige Chemikalie.
Ja, ist es im Prinzip auch. Es ist eine Chemikalie und es hat eben diese Potenz zu reinigen, zu entfernen, alle möglichen Stoffe, Erreger zum Beispiel, aber auch Schwermetalle, alles, was sich oxidieren lässt eben, zu entfernen aus einer wässrigen Lösung im Reagenzglas immer. Und das Aufregende war eben, dass Herr Hambel festgestellt hat, dass man das auch innerlich einnehmen kann. Er hat es Menschen verabreicht, die für ihn als Träger mit unterwegs waren auf einer Expedition, dort an Malaria erkrankt waren, und weil er nichts anderes da hatte als eben dieses Wasserreinigungsmittel, hat er gesagt, was anderes habe ich jetzt nicht. Das dauert ein paar Tage, bis da Leute mit Medizin kommen können. Wollt ihr das schon mal nehmen? Die haben es genommen und waren innerhalb von einem halben Tag dann eben gesundet. Das hat ihn wiederum so positiv berührt, dass er dachte, da muss man doch mal nachforschen, was das genau ist. Und
also eine Zufallsentdeckung war das sozusagen, ja?
Kann man so sagen. Mhm.
Die jetzt ihren Weg durch die Welt macht, aber nicht alle sind davon begeistert. Also
ja, das Problematische daran ist, dass es natürlich, da es eine Chemikalie ist und eine hohe Effektivität hat, auch wenn man es überdosiert, falsch benutzt, missbräuchlich benutzt, dann eben auch Schäden setzen kann und auch im Menschen dann Unverträglichkeitserscheinungen auftreten können. Ganz besonders bekannt sind da Übelkeit, Erbrechen und Durchfall und auch alles, was daraus dann entstehen kann. Zum Beispiel, wenn jemand permanent Durchfall hat, eben, dass er dehydriert und Kreislaufschwierigkeiten bekommt. Das ist das eigentlich das Einzige, was im Zusammenhang damit bekannt geworden ist, soweit ich weiß, wenn Menschen das für sich jetzt einsetzen wollen. Mhm. Und ansonsten ist bekannt, dass Arbeiter, die Chlordioxid-Tanks gereinigt haben, dass da irgendjemand mal an einer Gasvergiftung gestorben ist. Da muss man sich aber auch eben vorstellen, dass er in großen Tanks da lange gewesen ist und sehr viel davon eingeatmet hat. Mhm. Also es hat ab einer gewissen Dosis dann eben auch eine Giftigkeit.
Mhm. Ja. Und was haben Sie jetzt konkret beobachtet? Also A, an sich selber, aber B, auch an Ihren Patienten und Patientinnen im Einsatz?
Ja, für mich selber hatte ich dann jede Gelegenheit genutzt, das auszuprobieren, wenn ich mal irgendwelche Probleme hatte, zum Beispiel bei einem Herpes an der Lippe, Herpes labialis heißt es auf Lateinisch, das sind da so Pusteln, Bläschen, die meisten Leute werden das kennen. Da habe ich es dann aufgetupft zum Beispiel, also als äußere Anwendung, und das hat sehr gut funktioniert bei mir. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, bei beginnenden Infekten habe ich es eingenommen, also Atemwegsinfekten, die dann eben gar nicht erst richtig zum Ausbruch gekommen sind. Und ich habe auch gemerkt, einmal habe ich mehr und mehr und mehr davon genommen, weil ich einen hochfieberhaften Infekt hatte, eine sehr starke Bronchitis, und habe dann irgendwann damit aufhören müssen, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt noch mehr nehme, dann wird mir so übel, das geht jetzt nicht mehr. Das war für mich auch eine sehr interessante Erfahrung, eben zu sehen, dass es helfen kann, dass es heilen kann, aber dass man das nicht verallgemeinern kann und sagen, das tötet immer alle Erreger ab, sondern das tut es wirklich nur im Reagenzglas. Wenn man es aber in sich anwendet und zum Beispiel die Seele aus irgendeinem Grund jetzt findet, das ist aber gut, diesen Infekt zu haben, weil ich da noch eine Erfahrung machen sollte, die ich noch nicht gemacht hatte, dann kann der Körper über die roten Blutkörperchen mit seiner inneren Weisheit auch dafür sorgen, dass er das Chlordioxid eben nicht dahin bringt, wo er es benutzen könnte, um den Infekt zu beseitigen, sondern er bringt es dann eben woanders hin, damit das weiter bestehen bleibt, was sozusagen von höheren Gremien im Körper entschieden wird, dass das noch so sein soll. Also das war eine interessante Erfahrung. Immer hat es funktioniert, weil ich eine Tendenz dazu habe, zu diesen Atemwegsinfekten, kann ich das so sagen. Aber einmal hat es eben überhaupt nicht funktioniert. Das fand ich sehr spannend. Dann war auch noch sehr spannend, ich hatte eine Feuerquallenbegegnung im Meer, das war fast wie so ein elektrischer Schock, das hat ganz fürchterlich gebrannt. Ich bin dann raus und habe gesehen, dass es feuerrot ist, der ganze Oberschenkel an der Innenseite. Habe dann vielleicht noch so 6 Minuten gebraucht, bis ich dann zum Hotel in mein Zimmer kommen konnte. Und habe dann sofort, weil ich gedacht habe, das zählt für mich so wie eine Verbrennung, weil es sich so anfühlt, pures Natriumchlorid direkt, also 28%ig, nicht pures, sondern es ist immer in der verdünnten Lösung auch käuflich erhältlich, weil sonst würde es einen verätzen. Aber jedenfalls direkt pur aus der Flasche darauf gesprüht und einmal drüber gewischt, 60 Sekunden gewartet und dann unter der Dusche alles wieder abgeduscht. Und schon nach ein paar Minuten hat es nicht mehr wehgetan. Am anderen Morgen war nichts mehr zu sehen. Gar nichts mehr. Mhm. Wer schon mal so eine große Feuerqualle am Körper gehabt hat, der weiß, dass das unangenehm sein kann. Und auch da war ich sehr beeindruckt von der Wirkung.
Mhm. Das haben Sie jetzt quasi immer in der Notfallapotheke dann dabei, ja?
Ja, das nehme ich immer mit, wenn ich in Urlaub gehe. Ich habe alle die Anwendungen, die ich beschrieben habe, die man sozusagen, wie man MMS nutzen kann, dann auch selber an mir ausprobiert, um eben sicherzustellen, dass ich weiß, wie das funktioniert, ehe ich anderen Leuten erzähle davon. Und fand zum Beispiel die Mundspülung oder das Zähneputzen auch sehr angenehm. Und sehr schön finde ich persönlich darin zu baden, weil ich das Gefühl habe, dann hinterher so sauber, also so sauber, so lange sauber fühle ich mich sonst nicht. Das kommt beim einfachen Duschen und Seife geht das nicht, sondern das macht ein ganz besonders schönes, sauberes Gefühl.
Und beim Zähneputzen ist das also dann quasi in täglichem oder zweimal täglichen Einsatz bei Ihnen, oder?
Ich mache das. Meistens putze ich mir die Zähne ohne Zahnpaste, ohne alles. Einfach abends nur einmal, weil ich habe gute Zähne und finde das angenehmer, dann da keinen Geschmack zu haben. Und mache das ab und zu mit dem Chlordioxid dann. Aber ich spüle den ganzen Mund damit. Dann kommt das ja sowieso dann auch überall hin, weil ich das nicht so günstig finde, mit der Lösung selber auf den Zähnen zu kratzen. Wenn Menschen empfindlichen Schmelz haben zum Beispiel, sollten sie das mit MMS-Lösung nicht tun. Da ist immer ein bisschen Säure drin und Säure
macht. Ah, okay, ja. Also besser nur ausspülen, ja.
Ja, spülen ist günstiger und sowieso ist für die Mundspülung, da kommen wir vielleicht nachher noch mal drauf zu sprechen, eine CDL-Lösung besser als eine MMS-Lösung, weil da eben dann die Säure nicht mehr drin ist.
Ja, und haben Sie jetzt auch Kontraindikationen beobachtet, also wo es nicht angezeigt ist, das einzunehmen?
Ja, wenn Menschen zum Beispiel Leberprobleme haben, wenn die sehr lange sehr viel Medikamente nehmen mussten und Leberschwäche haben oder eine ganz angegriffene Nieren, dann ist es nicht so günstig, das zu nehmen. Dann würde ich davon abraten, das zumindest innerlich nicht einzunehmen. Man könnte eventuell versuchen, mit Fußbädern dann was zu machen. Aber auf keinen Fall sollte man das einnehmen. Überhaupt nicht nehmen sollten das Menschen so eine Woche vor einer Operation, weil es eben auch blutverdünnende Eigenschaften hat, was ja an und für sich was sehr Positives und Erwünschtes ist. Aber eben vor einer Operation sollte man nicht das Blut so dünn haben, dass man dann vielleicht lange Nachblutungen hat, die nicht gestillt werden können. Und auf keinen Fall sollten es auch Menschen anwenden, die mit Sauerstoffzufuhrprobleme haben. Also wenn die zum Beispiel zusätzlich Sauerstoff benötigen oder ich meine bei Beatmeten auch, dass man nicht die roten Blutkörperchen mit Chlordioxid besetzt dann, weil dieselben Stellen, die Chlordioxid transportieren an den Blutkörperchen, die transportieren auch den Sauerstoff. Und dann, wenn schon ein Mangel an Sauerstoff da ist, würde das den zusätzlichen Mangel noch verschärfen, die Einnahme. Und deswegen ist dann auf jeden Fall davon abzuraten. Also das ist für mich eine Kontraindikation, wenn jemand beatmet wird oder wenn jemand Sauerstoff hat, meinetwegen am Bett oder so, dass er nachts immer ein bisschen Sauerstoff eingeblasen bekommt, der sollte das mit dem MMS dann nicht machen.
Ja, dann wie können Sie das beschreiben? Wie wirkt das MMS genau?
Das MMS ist ein Oxidationsmittel, also der Wirkstoff vom MMS ist Chlordioxid. Und dieses ClO2 kann oxidieren. Das heißt, alles, was es oxidieren kann, kann der Körper dann eliminieren, ausspülen, aus dem Körper rausbringen. Während zum Beispiel Erreger, Krebszellen, die er versucht zu oxidieren mit seinen eigenen Möglichkeiten, weil wir sind ja oxidative Wesen. Wir atmen ein und aus, wir machen Sport vielleicht, um unsere Oxidation zu erhöhen, um dem Körper mehr Sauerstoff zuzuführen, weil wir über eben die Oxidation ausscheiden können, was wir nicht mehr brauchen. Und wenn jetzt aber an irgendeiner Stelle sich irgendwas gebildet hat, wo die Menge von Sauerstoff, die wir eben normalerweise zuführen, über unsere alltäglichen Vorrichtungen, Atmung, Sport und so weiter, nicht ausreichen, dann kann das Chlordioxid diese oxidative Wirkung erhöhen. Das wirkt ungefähr 100-mal stärker als Sauerstoff. Mhm. Und ist so beforscht worden, auch in seiner Potenz Erreger zu vernichten, eben im Rahmen dieser ganzen Wasserreinigung, weil die Menschen ja sicher gehen wollten, dass das die Erreger auch wirklich potent vernichtet und aber auch dann den Menschen nicht schadet. Und so kann man zum Beispiel in der deutschen Trinkwasserverordnung auch lesen, dass nach dem Benutzen von Chlordioxid darf dieses Chlordioxid noch zu 0,2 Milligramm pro Liter vorhanden sein im Trinkwasser. In Österreich sogar bis 0,5 Milligramm pro Liter. Und es sind auch Studien gemacht worden, da hat man Menschen noch mehr davon gegeben. Eine klinische Doppelblindstudie gibt es da mit 5 Milligramm Chlordioxidwasser pro Tag sind Menschen zugeführt worden und es sind überhaupt keine unerwünschten Wirkungen aufgetreten. Also was das Besondere ist, was Herr Hambel da herausgefunden hat, ist, dass eben das so ein starkes Oxidationsmittel ist, aber es kann bei vernünftiger Dosierung eben die normalen Zellen und alles, was im Körper ist, heilen lassen.
Also ein Aktivator für die Selbstheilungskräfte, würden Sie das so beschreiben?
Ja, ich empfinde das so, weil viele Menschen fühlen sich einfach wohler, wenn sie das genommen haben, so unspezifisch. Ich habe da in meinem Buch, wenn ich das mal einblenden darf,
ja, klar.
Können Sie mal gucken, ob man das sehen kann, so eine Aufnahme im Dunkelfeldmikroskop, die hat mir ein Herr Dr. Wolfgang Storch zur Verfügung gestellt. Das ist von ihm selbst. Da hat er mal Blut abnehmen lassen und geschaut. Das obere Bild zeigt sozusagen sein normales Blut und das untere zeigt dann etwas. Ich gehe da nochmal näher ran. Wird das noch besser jetzt?
Ja.
So?
Ja.
Und zeigt dann, wie das aussieht, eine Stunde, nachdem man Chlordioxidwasser getrunken hat.
Ah ja, es ordnet sich sozusagen, die Strukturen.
Ja, alles hat mehr Platz. Und diese ganzen zusammengedrückten Kugelchen, das sind alles Blutkörperchen, die haben jetzt plötzlich viel mehr Platz. Das ist eben diese blutverdünnende Wirkung einerseits. Und aber auch diese ganzen Flecken da drin, die man auch sieht, das sind eben so wie Schlacken, Verunreinigungen, Sachen, die man gar nicht im Blut haben will. Ich nehme das jetzt mal.
Ja, danke.
Die sind dann eben schon nach 20 Minuten ungefähr sah das Bild auch so aus. Nach anderthalb Stunden sah das auch noch so aus. Und dann nimmt dann langsam eben wieder die Verunreinigung zu. Also das ist nicht was man einmal macht und dann bleibt das immer sauber. So, wir müssen uns ja auch dann ein oder zweimal am Tag duschen vielleicht. Aber so kann man sich das vorstellen. Es geschieht eine Reinigung durch diese Oxidation. Und ich finde, wie man an dem Bild sehr schön sieht, gehen da keine Blutkörperchen bei kaputt. Also selbst so empfindliche kleine Gebilde wie Blutkörperchen gehen da nicht dabei kaputt. Deswegen hat man auch das eingesetzt in der Transfusionsmedizin. Da gibt es Patente. Die Firma Alcide zum Beispiel hat 1991 eins angemeldet, dass sie Chlordioxid beifügen kann, Blutkonserven, damit eben keine Verkeimung auftritt, damit keine
Ah, da ist es schon im Einsatz tatsächlich, oder?
Ja, das ist eben dann ein spezielles Patent für diese spezielle Sache. Und es gibt aber verschiedene Patente, bereits im letzten Jahrhundert, die für verschiedene Zwecke, Salben gegen Verbrennungen oder gegen Brustentzündungen oder für rheumatische Erkrankungen, für verschiedene Zwecke haben Firmen Patente angemeldet, die dann eben ein Produkt rausbringen mit einem Eigennamen natürlich, das heißt dann nicht MMS, aber das enthält Chlordioxid mit als Wirkstoff und darf dann in dem speziellen Bereich so eingesetzt werden.
Und gibt es auch die Gefahr der Überdosierung, also dass man zu viel nimmt oder über die Länge der Zeit zu häufig das nimmt? Ist da irgendwas schon
beobachtet? Auf jeden Fall, das gibt es. Deswegen habe ich in meinem Buch da sehr viel Energie und auch Wiederholungen darauf verwendet, Menschen darauf hinzuweisen, wenn sie das eigenverantwortlich anwenden wollen, dass sie ganz unbedingt vorsichtig sind, weil manche Menschen haben gelesen bei Jim Humble, man kann da 15 Tropfen nehmen und die Malaria ist weg. Das ist ja auch prima. Aber die Menschen, die da in Afrika Malaria haben, die haben nicht wie wir hier schon jahrzehntelang oder als ältere Menschen öfter irgendwelche Tabletten eingenommen.
Ja, die sind nicht so vergiftet.
Das kann man mal so sagen. Und deswegen, denen geht es mit der Malaria sowieso nicht gut. Wenn ihnen dann nochmal eine Stunde übel ist, ist das auch nicht so schlimm. Hier geht es bei den meisten Menschen ja darum, dass chronische Erkrankungen da sind, dass eine Übersäuerung im Körper da ist, dass sozusagen vieles zu beachten ist. Und da sollte man nicht mit so einer heroischen Dosis daran gehen, sich Übelkeit erbrechen oder Durchfall erzeugen und sich unwohl fühlen. Das macht gar keinen Sinn. Da kann man mit einem Tropfen mal anfangen oder eben auch mit Fußbädern anfangen, so vorsichtig anfangen, wie ich das beschrieben habe. Und dann, wenn man das so macht, habe ich also weder bei mir noch bei anderen da Probleme gesehen. Man darf einfach nicht so wild drauf loslegen.
Und dann sagen Sie ja, dass der Körper dann sozusagen eine eigene Sperre dann auch entwickelt, wenn es zu viel wird, ja, dass einem dann schlecht wird.
Ja, nee, ja, ich weiß nicht, ob das eine Sperre ist oder eben nur eine Überlastung des Ausschaltungssystems. Wir haben festgestellt, dass vermutlich diese Säure, die man als Aktivatorsäure nimmt, das Problem erschafft, weil in diesem zweiten Versuch sozusagen mit einer reinen Chlordioxidlösung das zu umgehen, hat sich gezeigt, dass Menschen viel, viel mehr Chlordioxid vertragen dann, ohne dass irgendwelche Unverträglichkeiten auftreten, beziehungsweise die man sonst beim massiven Sport auch hat, wie heftige Schwitzen oder Müdigkeit. Wenn jemand so einen Marathonlauf gemacht hat, dann ist er eben auch erschöpft und schwitzig. Und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Manchmal, wenn Menschen eine Chlordioxidlösung zu sich nehmen, bekommen sie Magenschmerzen. Aber sonst habe ich da noch gar nichts gehört.
Also das ist dann das, was unter der Abkürzung CDL im Umlauf ist?
Das ist, was unter der Abkürzung CDL im Umlauf ist. Und der Unterschied zu dem MMS ist, dass diese Chlordioxidlösung pH-neutral ist. Die hat eben diese Aktivatorsäure nicht mehr. Man hat das Chlordioxid gebildet und hat trotzdem keine Säurebelastung. Und es gibt da ein paar verschiedene Varianten. Soll ich Ihnen das Buch einblenden? Habe ich alles in das CDL-Handbuch.
Ah, genau, das jetzt ganz neu rausgekommen ist.
Ja, habe ich im April jetzt glücklich.
Das verlinken wir auf jeden Fall auch, dass die Menschen das direkt dann finden.
Ja, können. Verschiedene Produkte sind da beschrieben in ihren Vor- und Nachteilen. Der Vorteil gegenüber dem klassischen MMS, also dem, dass man sich die Sachen da selber anmischt, ist, dass man eben mehr davon vertragen kann. Der Nachteil ist, dass es bei manchen Leuten nicht wirkt, muss man so auch sagen, weil die Magensäure, das ist unsere Hypothese jetzt, verhindert, dass sich das Chlordioxid dann im Körper ausbreiten kann. Das ist nicht so das Problem, wenn man diese klassische Aktivierung wählt, weil das Natriumchlorid eine basische Substanz ist, die dann durch die Säure aktiviert wird und noch mehr Chlordioxid bildet. So. Aber Also Menschen müssen es ja eh für sich entscheiden, weil weder ich als Ärztin noch irgendwelche anderen Ärzte das verordnen dürfen und können dann für sich gucken, ob sie das anwenden wollen oder nicht und in welcher Form.
Warum ist das denn jetzt bei den Kollegen und Kolleginnen so verrufen, diese Geschichte?
Ich weiß gar nicht, ob es bei Kollegen und Kolleginnen so verrufen ist. Es ist auf jeden Fall...
In der Presse, auf jeden Fall.
Also ja, es ist auf jeden Fall durch die Medien gegangen, dass es hochgiftig ist und dass es eine Chemikalie ist, die da angewandt wird und nicht angewandt werden sollte. Es ist definitiv ja kein zugelassenes Arzneimittel. Das ist ganz wichtig, das zu wissen. Es ist ein zugelassenes Wasserreinigungsmittel. Und das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte hat im Februar letzten Jahres sich entschieden, das als bedenkliches Arzneimittel einzustufen, eben weil Menschen es auch innerlich einnehmen und weil es da keine Studien dazu gibt, keine Standardisierung, nichts, wo man eben sagen könnte, das ist ärztlich als Arzneimittel sicher zu verordnen, sondern das Einzige, was man hat, sind eben die Berichte von einzelnen Anwendern. Und insofern ist es rechtlich für einen Arzt nicht möglich zu sagen, nehmen Sie das mal oder ich verschreibe Ihnen das, weil er sich dann strafbar machen würde. Ein Heilpraktiker genauso. Es darf eigentlich eben nur als Wassermittel, Wasserreinigungsmittel im Umlauf sein und verwendet werden.
Aber Sie sind davon so begeistert, dass Sie da jetzt da zwei Bücher drüber verfasst haben und das in die Welt bringen. Also für Sie sind diese Bedenken nicht nachvollziehbar, wenn ich das...
Das will ich nicht sagen. Von behördlicher Seite aus ist es natürlich schon nachvollziehbar, weil die ihre Richtlinien haben, was sie wie bewerten müssen. Und es ist natürlich so, dass eine Substanz, die so effektiv ist, dann eben auch, wenn man sie missbräuchlich verwendet, zu Schäden führen kann. Aber für mich ist es so, dass ich die Gefährlichkeit nicht so hoch einschätze, weil ich an mir erlebt habe oder auch an den Menschen, die ich so begleitet habe, die das eigenverantwortlich eingenommen haben, dass es eben bei den meisten Menschen dazu führt, dass sie sich viel besser fühlen. Und wenn man zum Beispiel so einen Wert, der die Toxizität eines Stoffes beschreibt, betrachtet, dann ist das so, dass Chlordioxid selber weniger giftig ist als Koffein zum Beispiel. Jeder weiß, dass Kaffee... Alter. Urgesund. Ah, ja. Das, als Messwert nimmt man einen LD50-Wert, das ist so ein Standardwert. Das bedeutet, wenn man diesen Stoff in dieser Menge Ratten verabreicht, man nimmt üblicherweise Ratten, dann sterben davon 50% der Tiere. Wenn man zum Beispiel 150 Milligramm Koffein Ratten verabreicht, würden die sterben. Wenn sich jetzt ein menschlicher Organismus genauso verhalten würde, dann könnte man das vergleichen. Das ist natürlich nicht immer ganz genauso, ja. Aber man nimmt das trotzdem, um so in etwa zu gucken. Mhm. Bei Chlordioxid, da kann man zum Beispiel 292 Milligramm davon nehmen, ehe 50% der Ratten sterben würden. Das heißt,
fast das Doppelte, ja.
Ja, nicht ganz, aber immerhin, also wesentlich weniger Gift in Anführungszeichen als Koffein. Und beim NaClO2, da hat man so 250 bis 500 Milligramm als Wert, also eben pro Kilogramm Körpergewicht immer. Und ein Mensch hat natürlich auch wesentlich mehr Kilogramm Körpergewicht jetzt als eine Ratte. Also man müsste das schon literweise, wenn man das kauft als fertiges, literweise meinetwegen zum Beispiel so in etwa 6 Liter in sich reinkippen, bis man eine 50-prozentige Sterbewahrscheinlichkeit hat. Das schmeckt so scheußlich und das kann man unverdünnt so auch gar nicht nehmen, das merkt man schon, ja.
Also das kriegt man nicht runter.
Deswegen, also schätze ich mal die Gefährlichkeit auch so unter der Betrachtung dessen, was so passiert ist. Ja, Leute bekommen Durchfall, Erbrechen, Übelkeit und eventuell deswegen eben Kreislaufstörung. Das geht ja nachher aber auch wieder weg. Wenn Sie Beipackzettel anschauen von Medikamenten, die so üblicherweise zugelassen sind und verabreicht werden, da sind manchmal eben auch Sachen, die dann auch nicht wieder weggehen oder sehr viel schwerwiegender
sind.
Ja. Also akut kann es für einen Menschen sehr unangenehm sein. Deswegen betone ich das immer wieder. Wenn man es eigenverantwortlich anwendet, muss man das wirklich auch in eigener Verantwortung tun. Mhm. Und nicht einfach sagen, ach, ich nehme das Zeug hier mal wie so ein paar Smarties. Man muss die Verantwortung für sich nehmen und die Achtsamkeit.
Mhm.
Aber also sonst sollte man es auf jeden Fall lieber lassen.
Und bei Krebs, unserem Schwerpunktthema hier der Konferenz, was haben Sie da beobachten können?
Ja, teils. Es ist so, dass es einigen Leuten gut getan hat. Ich habe auch eine Patientin gesehen, die mit viel Metastasen und schon in einem sehr unglücklichen Zustand herkam und der es wieder sehr, sehr gut geht. Ich habe auch Menschen gesehen, die gestorben sind und alles dazwischen. Es ist so, von der Wissenschaft her hat man festgestellt, dass Oxidationsmittel sich auf Krebszellen negativ auswirken können. Also der Körper versucht selber auch Oxidationsmittel herzustellen, natürliche wie Wasserstoffperoxid oder Peroxynitrat, hypochlorige Säure, und kann damit eben dann die Krebszellen angreifen. Was jetzt ist, wenn man Chlordioxid nimmt oder andere Oxidationsmittel, dass man in diesen Kreislauf verstärkt. Aber wieder ist es eben die Frage für mich, warum ist ein Mensch überhaupt krank geworden? Und das ist nicht so ein mechanisches Problem für mich, da ist was und das muss jetzt weg, sondern das ist für mich ein ganzheitliches Problem. Das ist ein Mensch, der ernährt sich irgendwie, der denkt irgendwas, der hat Gefühle und in seiner Ganzheit aus Seele, Geist und Körper ist da was ins Ungleichgewicht geraten. Deswegen erlaubt sein eigenes Heilsystem oder seine eigene Lebenskraft ihm überhaupt diesen Krebs zuzulassen. Weil normalerweise sind wir so wundervolle Wesen, wir haben Reparaturmechanismen, wir könnten, wenn sich Krebszellen bilden, was immer wieder mal vorkommt, die einfach eliminieren und dann wären die weg.
Ja, ja, vor allem, Sie haben ja aber auch eine Funktion, also das habe ich so verstanden von der neuen Medizin nach Hammer, dass das alles einen Hintergrund hat, dass das nie einfach umsonst ist oder reine Bösartigkeit, sondern es gibt immer auch einen biologischen Sinn dahinter, dass das so ist und dass der Körper so reagiert.
Ja, er versucht irgendwas zu kompensieren und normalerweise liegt für mich erstmal die erste Frage darin, die sich Menschen stellen sollten, die von einer Krebserkrankung betroffen sind, will ich überhaupt leben? Wozu will ich leben? Mhm. Was will ich in meinem Leben noch machen? Mhm. Dann sind weitere wichtige Fragen, hege ich irgendeinen Groll gegen Menschen, wenn sie in ihrem eigenen Groll sich vergiften sozusagen, kann man sich selber zerstören. Groll, Hass, Wut sind Emotionen, die sehr zerstörerisch sein können. Das heißt nicht, dass man sie nicht haben darf, nur wenn sie so eingemauert werden und in einem wirken, manchmal schlimmerweise auch noch gar nicht mal bewusst, dann kann das eben nicht gut gehen. Und so habe ich meinen Schwerpunkt in der ganzen Behandlung jeder Krankheit, aber insbesondere auch bei Krebs, dann darin zu gucken, kinesiologisch, wo liegen die Hindernisse, die einen Menschen in einer Krankheit halten und nicht gesund werden lassen? Was hat dazu geführt, dass er krank geworden ist? Und da gibt es viele Möglichkeiten. Das kann man eben kinesiologisch dann besonders gut raustesten mit dem Patienten zusammen, wo die liegen und dann auch, wie man die beheben kann.
Und an Behebungsvorschlägen, Methoden, was bieten Sie da an oder was ist für Sie da sehr effektiv?
Kinesiologische Art von Psychotherapie, dass man guckt, wann ist ein Trauma entstanden, was den Menschen aus seinem Gleichgewicht geworfen hat und was braucht dieser Mensch, welche Informationen braucht er oder manchmal sind das auch Klopfpunkte oder irgendwelche Bewegungen, Visualisierungen, alles Mögliche. Ich habe da vielleicht ein paar hundert verschiedene Möglichkeiten, die habe ich nie gezählt, das können auch tausend sein, aber jedenfalls viele verschiedene Möglichkeiten, aus denen sich der Mensch dann aussuchen kann, was brauche ich, damit ich diese Information in mir wieder ins rechte Gleichgewicht bringe. Und dann kann man dadurch diese negative Ladung ablösen, den Druck da rausnehmen und er findet an dieser Stelle Frieden. Und das ist für mich erstmal der Kern von dem Ganzen. Und dann kann man natürlich noch gucken, wie geht er überhaupt mit sich um? Ist er achtsam für das, was ihm gut tut, was ihm nicht gut tut im Alltag? Wem oder was ist er ausgesetzt? Eventuell auch elektromagnetischer Strahlung, Elektrosmog, Geopathologie. Also jede Art von Störfeld versuche ich herauszufinden. Aber die wichtigsten sind für mich ganz eindeutig in der Psyche, um das dann eben zu entlasten. Manches kenne ich dann selber und manchmal muss ich Leute dann auch wegschicken, wenn irgendjemand sagt, zum Beispiel für ihn ist die Idee, er möchte gerne eine Hyperthermietherapie oder sein Körper sagt, er möchte da irgendwelche speziellen Produkte noch haben, dann muss er sich die eben besorgen und das dann für sich so machen. Also ich lege sehr viel Wert darauf, dass der Mensch nicht nur in Bezug auf MMS, sondern überhaupt in Bezug auf sein ganzes Leben und seine Gesundheit und Krankheit sich darüber klar wird, dass er oder sie dafür die Verantwortung trägt und das auch in der Hand hat, hinzuschauen, was kann oder will ich tun, um gesund zu werden.
Und was muss jetzt ein Patient, eine Patientin mitbringen, die bei Ihnen in Behandlung kommen, damit das erfolgreich ist? Also vielleicht können Sie das nochmal...
Eine gewisse Offenheit und den Willen, sich selber besser kennenzulernen und auch diese Freude an sich wieder zu entdecken, rauszugehen aus alten Mustern und sich als... Kind eines göttlichen Universums, also als ein Wesen, das spirituell in erster Linie sozusagen seinen Weg finden will und dafür Erfahrungen sich erzeugt im Leben, sich sozusagen zu erkennen als jemand, der für sich die Verantwortung trägt in diesem Sinne und nicht die Verantwortung abgibt an wen auch immer, auch nicht an Gott, also auch nicht zu sagen, da ist irgendwas Böses von Gott jetzt auf mich geworfen worden, sondern zu wissen, ich habe die Verantwortung für alles, was mir passiert, auf irgendeine Weise wollte meine Seele, dass ich das erlebe, sonst würde das jetzt nicht so sein. Das ist mein Glaube, da gehe ich von aus. Und dann eben herauszufinden, warum ist das so und wie kann man das ändern, dass in dieser Ganzheit von Seele, Geist und Körper da wieder der Frieden eintritt, der dann auch Gesundheit ermöglicht.
Schön. Sie arbeiten ja auch, das steht auf Ihrer Webseite, Sie arbeiten mit einem Geistheiler zusammen. Was läuft da dann noch zusätzlich ab? Wie beschreiben
Sie? Ja, es ist manchmal so, dass verschiedene Menschen verschiedene Zugänge zu anderen Menschen finden können. Und wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand, ich behandle den schon eine Weile, aber wir kommen nicht so richtig voran. Dann schlage ich ihm das einfach vor, dass er da nochmal guckt, weil kinesiologisch kann ich nur das immer entdecken, was derjenige sozusagen auch preisgeben will und woran er arbeiten will. Weil die Arme antworten, das heißt, seine Muskeln entscheiden oder sein inneres System entscheidet, ich will die Frage jetzt so oder so beantworten. Und dieser Geistheiler, Gustav Meyer, mit dem ich da zusammenarbeite, den schätze ich sehr wegen seiner Neutralität. Das heißt, er kann sich so ganz und gar rausnehmen, was man bei der Kinesiologie auch muss. Sonst kann man nicht gut mit jemand arbeiten, aber er kann dann auch in vergangene Leben oder irgendwas reinschauen, wenn sich da was öffnet, das ist auch von Patient zu Patient unterschiedlich. Aber manchmal hat er jedenfalls dann noch Einblicke, um es so zu sagen, die ich nicht haben kann. Und wenn ich biete das einfach Patienten an, wenn sie wollen, können sie das machen und wir besprechen uns dann. Und dann kann man hinterher anders weiterarbeiten. Oder da hat sich eben schon durch die Heilbehandlung was gelöst.
Der arbeitet manuell, also mit Händen auch? Oder arbeitet er auch über die Ferne? Also
ja, sowohl als auch. Ja. Also eigentlich fasst er den Patienten gar nicht an.
Okay.
So mit Händen, indem er so im Feld fühlt sozusagen.
Also mich persönlich beeindruckt ja an Ihnen diesen unglaublich weiten Horizont, den Sie haben als Ärztin. Das finde ich sehr ungewöhnlich. Also wie kam das dazu, dass Sie so breit geforscht haben, überall in Asien nach Heilmethoden geforscht haben, jetzt dieses MMS einbeziehen und die Geistheilung und so weiter? Also woran liegt es, dass Sie nicht nur bei der Schulmedizin geblieben sind, die ja uns allen so versucht wird zu verkaufen, das ist das Beste überhaupt?
Weil ich einfach auf der Suche war nach dem, was Menschen wirklich gut tut, und weil ich mich nicht damit zufrieden geben wollte, wenn ich irgendwo festgestellt habe, ich glaube, das könnte noch besser sein. Also ich habe angefangen, mich damit zu befassen, als ich im 16. Lebensjahr selber länger krank war mit einem andauernden Atemwegsinfekt mit ständigen subfebrilen Temperaturen, und bin dann da von einer Klassenkameradin darauf verwiesen worden, nachdem ich schon 7 oder 8 Mal Antibiotika-Kuren da wochenlang gemacht hatte und es nicht besser geworden war, ob ich mal zu einem Homöopathen gehen wollte. Das habe ich dann getan, und so ist mein Interesse für die Homöopathie geweckt worden, weil ich gemerkt habe, da passiert was, aber so ganz verstehe ich es noch nicht, und ich muss da mehr drüber wissen, und habe mich dann eben weiter da informiert und fand das schon während des Studiums dann so spannend, dass ich mich da schon entschieden hatte, unbedingt klassische Homöopathie zu machen. Ja, und nachdem ich das mit der Akupunktur oder der chinesischen Medizin, das habe ich so zufällig mal am schwarzen Brett gesehen, auch schon während des Studiums, und dachte, ach, das ist ja toll. Das ist irgendwie so spontan in Resonanz mit mir gewesen, oder ich damit. Da bin ich da eben dann in den Semesterferien da 3 Monate gewesen, und später haben wir die Dame nochmal eingeladen, für 4 Wochen in Deutschland nochmal so einen fortgeschrittenen Kurs zu gehen. Ja, und da habe ich gemerkt, es ist schön, von anderen Sichtwinkeln her oder Blickwinkeln nochmal auf den Menschen und seine Gesundheit zu schauen und dann eben rauszufinden, was ist da anders als an der westlichen Sichtweise, oder was kann man übernehmen, was hilft besonders gut, was kann ich noch in mein therapeutisches Konzept mit gut einbauen. So. Also war so eine Neugier und eine Freude daran, kann man so sagen. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Und nachdem ich so lange Homöopathie auch unterrichtet habe, hatte ich dann das Gefühl, ich könnte eigentlich doch noch besser sein. Und warum werden manche Menschen nicht gesund? Da habe ich gedacht, ich verstehe sie vielleicht nicht gut genug, und habe dann die Psychotherapie-Ausbildung angeschlossen. Und habe per Zufall dann gemerkt, dass Kinesiologie so großartig sein kann. Und habe mich dann da eben auch noch zu einer Ausbildung entschlossen, weil ich finde, dass das für die Medizin eigentlich mit das großartigste Instrument ist, wenn man mit biometrischen Methoden und insbesondere mit der Kinesiologie feststellen kann, was da im nicht bewussten Teil eines Menschen an Wissen ist. Und das ist ja das meiste. Also wenn man sich vorstellt, dass ein Mensch total gesund lebt, normalerweise seine Befeuchtung der Augen hat, die Menge an Speichel, die Verdauungssäfte, die Feuchtigkeit der Haut, alles wächst und gedeiht immerzu, und wir kümmern uns ja mit unserem Kopf nicht drum. Und wir könnten das auch nicht, weil wir pro Kilogramm Körpergewicht ungefähr 1 Billion Zellen haben. Mhm. Pro Zelle dann.
Die alle miteinander interagieren.
Arbeitsvorgänge pro Sekunde. Wir könnten schlicht und einfach nicht. Und deswegen stehe ich da sozusagen vor diesem Wunder Mensch und weiß, eigentlich hat ein Mensch die ganze Heilkraft in sich, und er muss nur alles das wegräumen, was ihn stört, das wieder auszuüben. Und ja, und davon bin ich eben begeistert.
Mhm. Schön. Ich stelle es mir, oder ich glaube, es ist auch ziemlich verwirrend für Betroffene, die jetzt meinetwegen eine Krebsdiagnose bekommen haben und die sich entschieden haben, wir wollen einen alternativen Weg gehen. Es gibt ja so unglaublich viele Angebote. Also ich glaube, über 400 verschiedene alternative Krebsheilungsmethoden. Wie findet da jeder seins? Also was können Sie den Menschen?
Ja, findet das, indem man merkt, das spricht mich an, das möchte ich gerne machen, da bin ich überzeugt von. Ich glaube nicht, dass es für einen Menschen nur eine ideale Krebsbehandlung gibt und die anderen sind nicht so gut, sonst gäbe es auch nicht so viele. Und das ist eben wieder mit der Kinesiologie so schön, wenn Menschen das gerne wünschen, dann kann man gucken und sagen, dass das oder das, vielleicht da noch ein bisschen Vitamin C oder hier noch das oder diese Methode. Und das sagt ihre innere Weisheit, das würde jetzt ganz gut sein. So. Man kann das aber nicht so einfach machen, wie ich das jetzt sage, sondern man muss vorher viele andere Dinge tun. Man muss die Angst lösen. Also wenn jemand sagt, sozusagen herkommt in eine Praxis, egal in welche, und sagt, machen Sie mal, ne? Sie können machen, was Sie wollen, aber ich will, dass der Krebs weggeht. Ich mache das dann schon. Das ist auch mit ganz viel Angst im Hintergrund. Er möchte das machen und das soll dann weggehen. Und mit der Angst kann es nicht gut gehen, ebenso wie mit Wut oder Groll. Also ein Mensch, der da gesund werden möchte, muss für mein Empfinden bereit sein, in sich selber zu schauen und mit sich selber, mit den Anteilen zu arbeiten und das zu erlösen sozusagen, loslassen zu können, was ihn krank gemacht hat. Und das zu finden, ist erstmal der schwierigere Teil. Und dann, wenn wirklich alles in ihm gesund werden will, dann braucht er manchmal auch gar nichts mehr. Ich hatte eine Patientin da zum Beispiel, wo ich selber ganz erstaunt war, weil die kam mit einer Brustkrebsdiagnose, die hatte früher immer Angstsymptome gehabt und hatte mich deswegen als Homöopathin oft in Anspruch genommen und kam jetzt mit dieser Brustkrebsdiagnose. Und ich wollte ihr nun austesten, weil sie sagte, ich mache keine Operation, ich mache keine Chemotherapie, will ich alles nicht. Ich möchte, dass Sie mir Mittel geben, Sie haben mir immer gut geholfen, schauen Sie doch mal. Da habe ich aber gar kein Mittel für Sie finden können. Ihr Körper hat gesagt, er will keins. Das war am Anfang erstmal etwas schockierend, weil ich dachte, wieso will
man muss ja was tun, ja, oder nehmen.
Gesund werden, ja, will sie dann sterben? Also das ist irgendwie kein schöner Moment für einen kinesiologischen Arzt oder für mich in dem Fall. Aber dann habe ich hier nach weiteren Nachfragen rausgefunden, sie wollte eine Meditation machen und wollte sonst wirklich nichts. Gut, wenn der Körper das so klar und eindeutig signalisiert, dann vertraue ich auch darauf und habe gesagt, okay, kennen Sie Meditation? Ja, sie sagt, da habe ich mich beschäftigt, das und das würde ich gerne machen. Dann habe ich ja, wollte sie noch, wie oft am Tag und so, haben wir das getestet. Jedenfalls hat sie das dann gemacht und kam nach 6 Wochen wieder und sagte, ihr Befund ist weg. Sie hat das nicht mehr. Also der Knoten ist nicht mehr da. Und
schön.
Der Krebs ist nicht mehr da. Ja, also zum Beispiel, was ich damit sagen will, ist, wenn man ganz im Einklang mit dem ist, wie es dann von innen heraus sein soll, dann braucht man da gar nicht unbedingt irgendwelche Gewaltmaßnahmen oder Kuren, sondern das kann so was Einfaches auch sein und trotzdem reicht es aus. Es muss eben nur das sein, was zu demjenigen passt und für denjenigen das ist, was es dann ins Gleichgewicht bringt. Und ich möchte auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich hier eine riesige Erfahrung mit Hunderten von Krebspatienten habe. So ist das nicht. Ich habe ja immer eine homöopathische Hausarztpraxis gehabt und habe jetzt nach dem MMS-Buch da eben einige Patienten gehabt, die mich deswegen aufgesucht haben, auch, also unter anderem. Aber es ist nicht so, dass ich über eine riesen Erfahrung bei Krebspatienten zurückschauen könnte. Ich bin davon überzeugt, wenn ein Mensch für sich guckt, was will ich, und es geht nicht darum, dass er sagt, ach Gott, dann gibt das 400, sondern dass er guckt, was zieht mich an oder wo denke ich, wo bin ich aus der Ordnung gekommen. Und da kann er für sich mit therapeutischer Hilfe ganz sicher vorankommen.
Ich möchte gerne das mit dem Thema Angst nochmal vertiefen, weil das erscheint mir auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor bei Krebs speziell zu sein. Die Angst loswerden ist ja so leicht dahergesagt, aber wie passiert das?
Ja, wenn die Angst dazu geführt hat, dass jemand eine Krebserkrankung entwickelt hat, dann würde ich wirklich raten, einen kinesiologisch arbeitenden Arzt oder Ärztin, Psychotherapeuten, Geistheiler oder jemand aufzusuchen, der da wirklich in der Tiefe und schnell hilfreich sein kann. Weil dass jemand das dann alleine findet, ist eher unwahrscheinlich, um es mal vorsichtig zu sagen.
Aber auch
einfach aus dem Nichtbewussten herausgekommen ist. Der hat die Angst gehabt vor irgendwas, sagen wir mal vor seiner Wut und sich damit auseinanderzusetzen oder vor irgendwelchen anderen Ängsten. Und jetzt hat er hat er zusätzlich noch die Krankheit. Das heißt, er hat so eine alte Geschichte und er hat noch das, was ja nun sein Leben bedroht, ganz offensichtlich auch noch dazu. Und da ist es wirklich gut, sich in professionelle Hilfe irgendeiner Art zu begeben.
Ja, weil mit Krebs einfach Angst sofort assoziiert wird, ja. Oder,
Also das ist ganz wichtig. Das ist für mich der springende Punkt, dass die Menschen aus ihrer Angst rauskommen können.
Ja, wunderbar. Also ich bin sehr begeistert, auf eine Ärztin getroffen zu sein, wie Sie mit diesem breiten Spektrum, und würde jetzt abschließend gerne noch wissen, wie Sie die Zukunft der Medizin, speziell auch der Krebsmedizin, sehen oder sich wünschen. Also was könnte sich da erweitern oder verändern?
Ich würde mir wünschen, dass mehr Kinesiologen ausgebildet würden, speziell zur Unterstützung, zum Beispiel in so einer onkologischen Station. Man könnte da ja alles austesten, also von selbst, wenn man Chemotherapie verwenden will, welche Dosis gut verträglich wäre oder nützlich wäre oder eben auch vielleicht, ob es überhaupt sinnvoll ist oder ob irgendwas anderes nicht vielleicht dann doch besser wäre. Man kann eben nach dem psychischen Traumata gucken, man kann gucken, welche Substanzen braucht er, vielleicht hat er zu wenig Selen oder zu wenig Zink oder braucht man Vitamin C oder vielleicht würde eben diese Diät gut tun, aber irgendeinem anderen Menschen tut die eben nicht gut. Also es wird nicht jeder gesund, der sich nach Schnitzler ernährt. Aber vielen tut es eben gut und andere haben eben in der Gutwicht-Diät gute Erfolge. Also man muss immer gucken, weil jeder Mensch ist ein Individuum und hat seine eigenen Genetik natürlich auch und seine eigenen Reaktionsmuster, irgendwas zu verarbeiten. Also ich würde mir wünschen, dass da so eine Zusammenarbeit wäre zwischen Schulmedizin und Alternativmedizin und das sozusagen begleitend oder zusammenführend, also wie so eine Art Hausarzt-Anlaufstelle, dann auch in so einer Klinik jemand wäre, der zum Beispiel kinesiologisch gucken könnte und dann das besser verteilen könnte, sagen könnte, ach, für den machen wir mal das, das und das und für den machen wir das, das und das. Das wäre schön, weil natürlich die Begleitung, die in der Klinik möglich ist mit der ganzen Intensivmedizin, wenn es jemand schlechter geht oder überhaupt auch mit Möglichkeiten, den Gesundheitszustand zu überwachen. Das ist ja schon auch prima, was die heutige Schulmedizin da bieten kann. Und es wäre schön, wenn das zusammenlaufen würde, dass man nicht sagt, es gibt nur das eine oder nur das andere, sondern dass man gucken kann, was ist denn für diesen Menschen jetzt sinnvoll. Ja, das kann ich erstmal nur so wünschen oder visualisieren und man wird dann sehen.
Schön. Ganz herzliches Dankeschön für dieses Gespräch. Es sind jede Menge Anregungen dabei. Ich wünsche, dass das bei den Zuschauerinnen und Zuschauern auf fruchtbaren Boden fällt. Lasst das in euch wirken und guckt, was euch anspricht. Geht dem nach, fühlt in euer Herz hinein, wo es euch hinzieht und zu welcher Methode oder zu welcher Person, die euch weiterhelfen kann, dann, wenn ihr nach innen schaut, werdet ihr da mit Sicherheit eine Antwort finden. Und ich danke Frau Dr. Oswald ganz, ganz herzlich, dass sie uns als Medizinerin so ein großes Angebot hier macht und so viel Kenntnisse erworben hat und diese weiterträgt und unermüdlich weiter forscht und sich erweitert. Das finde ich einfach großartig. Herzliches Dankeschön für die Teilnahme an der Konferenz und alles Liebe für Sie.
Ihnen auch ganz herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.